Eiles und die Abenteuer des Lebens. Der Podcast mit Gerd Kunze. Ungeschminkt, inspirierend und tiefgreifend.
Hallo und herzlich willkommen. Heute habe ich einen besonderen Gast da, den Vizekanzler Werner Kogler, Parteichef der Grünen. Herzlich willkommen, lieber Werner.
Danke für die Einladung.
Wir kennen uns ja schon länger. Es gab ja schlimme Zeiten für die Grünen, die 2 Jahre, wo ihr nicht im Parlament wart, die du dann fast täglich bei mir im Café Eiles verbracht hast. Treuer Stammgast, ich weiß noch, wie du da gesessen bist mit deinem Jutesackerl, was nicht, das war Plastiksackerl, mit deinen Unterlagen.
Stoffsackerl.
Ach,
das grüne genau. Stoffsackerl.
Das grüne Stoffsackerl. Ich habe dich wahnsinnig bewundert, du hast da einen nach dem anderen empfangen, gesprochen und ich habe mir gedacht, ob das noch was wird, ja. Aber er hat es geschafft und das war eine großartige Geschichte mit einem Rekordergebnis, 13,9% gewann es damals und dann Regierungsbeteiligung. Sag lieber Werner, warum wird eure Regierungsarbeit oder auch die Arbeit der Grünen von der Bevölkerung so oft so schlecht beurteilt? Ihr habt auch ziemlich einen Erfolg gehabt. Ihr habt ja das Klimaticket umgesetzt, jetzt Renaturierungsgesetz, viele Dinge durchgezogen und auch sagen wir mal, auch sehr kompetent in der Ministeraufteilung, also Gewessler machte ihren Job wirklich gut. Das heißt, sie macht das, was sie machen soll. Warum werdet ihr so schlecht beurteilt?
Ja, ob wir so schlecht beurteilt werden, ist eine zweite Frage, weil erstmal muss man die Ergebnisse liefern und die sind mega, das stimmt. Die andere Sache ist, dass natürlich in ganz Europa, egal wo, schauen wir nach Deutschland, aber in allen Ländern eigentlich, auch dort, wo es linke Regierungen gibt, aufgrund der Kriegs- und Krisenzeiten, die wir ja nun haben, Regierende es grundsätzlich schwerer haben. Zweitens ist es trotzdem so, dass massiv geliefert wird. Das ist vor allem im Klima- und Naturschutz richtig. Vielleicht können wir darüber noch reden. Klimaticket, Klimabonus, völliger Umbau des Steuersystems, aber auch, dass wir das Geld in viele Milliarden in den Eisenbahnausbau stecken und nicht in den Autobahnausbau oder überhaupt, dass der Naturschutz und der Bodenschutz mal an Bedeutung gewinnt und wir sind der Player für ganz Europa, wie man gesehen hat. Also das ist riesig und deshalb drittens geht es ja, was den Wahlkampf betrifft, erst richtig los. Wir haben dieser Tage Wahlkampfauftakt. Und wieder Aufholjagden, wie vorher beschrieben, sind wir ja gewohnt. Also da treten wir jetzt an und eines muss halt klar vermittelt werden. Für viele Menschen ist das schon noch sehr wichtig, für einen bestimmten Kreis das Allerwichtigste, nämlich dass Naturschutz und Klimaschutz zu geschehen hat, weil sonst wir unsere eigenen Überlebensbedingungen abgraben, im wahrsten Sinn des Wortes. Und jetzt gibt es verlässlich überhaupt nur eine einzige Partei, die das wirklich umsetzt und tut und nicht nur in Sonntagsreden drüber redet. Und der Vergleich sollte sicher machen, weil wenn ich mir da die Konkurrenz anschaue, lasse ich jetzt in der Runde jetzt mal weg, aber da bist du wirklich sicher. Also echten Klimaschutz nur mit Grün. Umgekehrt, keine Grüne, kein Klimaschutz. Das hatten wir ja gesehen, wie wir nicht im Parlament waren.
Aber warum passiert das so, ich komme ja aus Kärnten, dass da speziell im Mölltal oder Ariach, diese Gegend Rhein-Radenthein, total blaue Gegend, die wirklich getroffen werden von Klima, Auswirkungen, ja, wirklich Überschwemmungen sind, Tote sind und die sind noch immer Klimaleugner. Wie siehst du das am Land? Warum ist das so?
Das sind zwei Punkte, wie weit diese Gegenpropaganda greift. Die Klimawandelleugner, das ist sicher eine wissenschaftsfeindliche Kommandoaktion, die da in den sogenannten sozialen Medien orchestriert wird. Typischerweise fusionieren die dort und verheiraten sie dort mit den Putin-Freunden, das kriegst du gar nicht oft mehr auseinander. Mhm. Und was da für ein Schrott daherkommt, so, also Putin der Friedensengel wäre und die Ukraine der Aggressor, aber das nun mal am Rande. Und gleichzeitig mit dieser Wissenschaftsfeindlichkeit, warum das so ist, das hat mit Sicherheit damit zu tun, dass es halt viel Irritationen und Unzufriedenheiten gibt, das haben wir schon gehabt, und wie man da dann genau dagegen vorgeht, ist noch eine zweite Frage. Das sind sicher andere Parteien mehr gefordert als wir. Aber es soll uns ja nicht aufhalten, ganz im Gegenteil, für das einzutreten, wovon wir überzeugt sind. Also Jemand, der sich nicht so viel Gedanken macht und irgendwas nachplappert, ist das eine. Aber es gibt ja welche, die es wissen könnten. Und denen kann man dann schon vorhalten, dass sie da entweder absichtlich bösartig sind oder nicht ganz zurechnungsfähig, wenn man das noch leugnet. Nicht? Die Katastrophen, die früher vielleicht alle 5 bis 15 Jahre gekommen sind, kommen jetzt in einem Jahr 5 bis 15 Mal. Mhm. Das sagen wir die Einsatzkräfte bei mir in Graz Nord, bei den Dörfern dort, wo wir in der Umgebung jetzt neulich so auch Tote hatten mit Murenabgängen und so, hat es noch nie gegeben. Die Autos werden weggeschwemmt wie Matchbox-Autos. Kennen wir nur aus Fernsehen aus anderen Kontinenten in der Regel. Das kommt jetzt immer häufiger und immer heftiger. Und das ist das Wesen der Klimakrise. Es sagt ja niemand, dass es jeden Tag so sein muss. Aber diese Extremwetterereignisse werden viel schlimmer und viel häufiger. Und das muss man kapieren. Und wer es nicht tut, ist irgendwo, glaube ich, absichtlich auf der falschen Seite oder halt sonst nicht besonders aufmerksam. Aber will ich nicht weiter urteilen. Abschließend ist aber dann klar bei der Gelegenheit, es ist diese Wahl. Öfter hast du eh die Vorstellung davon, aber diesmal gilt es besonders. Es ist eine Klimawahl und es ist eine Richtungsentscheidung, weil wieder geht es darum, viel heftiger als vor 5 Jahren, ob diese und im Übrigen rechtsextremen Blauen nochmal oder schon wieder in die Regierung kommen oder ob es eine andere Richtung gibt. Und da kommen nicht so viel in Frage. Und wenn man den Klima- und Naturschutz, Stichwort Abwenden dieser Katastrophen, da geht es ja dann auch viel um den Bodenschutz, das kriegst du nur mit Grün. Also auch insofern ist die kommende Wahl eine Richtungsentscheidung und wir gehen sie jetzt apropos so richtig an.
Gut. Aber Thema Bodenversiegelung, warum hat das nicht geklappt? Ich meine, wir sehen ja wirklich die Auswirkungen, ich komme später an der Trau, aber es kann ja sein in Grammat-Neusiedl, das kann in Villach sein, das ist in Steyr, das Gleiche. Mit Entsetzen stellt man fest, dass da alles rauswandert, ja, die ganzen Einkaufszentren, zu betonierte Asphaltflächen. In der Innenstadt steht alles leer oder auch die Firmen, die ja einmal in der Stadt waren, natürlich mit der Motivation oder der Gemeinden, die dann was dazu zahlen für die Aussiedlung, was ja arg ist, finde ich, ja.
Richtig.
Und alles andere steht leer. Die Prämien, man macht es wegen lieben Geld wahrscheinlich, wenn man da die Steuern kassiert. Anstatt dass da irgendjemand mit anderen zusammengeht und sagt, okay, Gemeinden schließen sich zusammen und sagen, okay, wir machen halt Industriezentren, wie sie früher mal waren und lasst die Orte, die Städte, wie sie waren. Und überall kannst du das Gleiche kaufen, es schaut jede Stadt gleich aus. Und warum hat das mit der Bodenversicherung das Gesetz nicht geklappt? Sind da die Landeshäuptlinge dagegen?
Ja, genau. Also da ist ja alles richtig. Ja, was sind denn, weil das war ja schon mehr ein Beitrag, ein sehr kompetenter Beitrag im Übrigen und nicht bloß nur eine Frage, ich kann das alles nur bestätigen, aber ich fange vom Letzten an, obwohl man so nicht so tun, als ob man Verantwortung wegschieben wollte, aber da sieht man es wieder, das ist ein riesen Streit, also, da sind wir echt auf offener Bühne unterwegs und Leonore Gewessler und ich habe ja seit Frühjahr 2023 das übernommen und auch in diesen diversen Konferenzen, die es da gibt in Österreich, wo die Bundesländer über die Landeshauptleute vertreten sind und die meisten, nicht jeder, aber die allermeisten im Übrigen typischerweise Schwarze wie Rote. Das ist gar nicht einmal nur parteipolitisch. Es sind die Landeshauptleute und die Bundesländer und gar nicht so wenige Bürgermeister, meistens die Männer. Aber lange nicht mehr alle, die hier völlig auf der falschen Seite unterwegs sind. Und es ist weniger ein Thema der Bundesregierung, im Gegenteil, also den Landwirtschaftsminister, der ja vor allem mit zuständig ist, den haben wir ja dabei. Der ist halt nur nicht sehr mutig. Also, warum ist das jetzt aber der richtige Hinweis zunächst? Weil das klassisch zu 99% die ganze Angelegenheit eine Landeskompetenz ist. Raumordnung, Flächenwidmung, typisch Länder und Gemeinden. So. Was hat so geschehen? Also der Befund ist richtig, wir erleben ja nicht nur das Ausdünnen der Ortskerne, oft noch angeheizt durch Zubetonieren von Wiesen und das Schlimmste, fruchtbare Äcker, da geht es ja in der Folge, ist noch ein eigener Punkt, den wir noch reden könnten, um Ernährungssicherheit mittlerweile, weil in der Geschwindigkeit weitergemacht würden wir in 2 Generationen, 3 Generationen in Österreich überhaupt kein Getreide und Gemüse mehr anbauen können. Ja, und den Erdapfel haben wir in 3 Generationen verspürt. Also wo soll denn das hinführen? Aber die ganze Versiegelung allein schon schlimm genug, eben wegen der Niederschläge, der Wüten und der Hochwässer und gleichzeitig stirbt woanders was oder dadurch. So, Heilung wurde schon angesprochen, wie geht das? Ja, erstens mal wieder viel mehr in die Ortszentren zurück, das können wir auch fördern, das wollen wir auch vom Bund aus, passiert auch schon, aber braucht man mehr. Wir brauchen aber auch Vorschriften an der Stelle. Ja. Die Parkplätze, die riesigen, die es eh schon überall gibt, die müssen mit Photovoltaikanlagen obendrauf zugemacht werden, damit man dort, wo man versiegelt hat, wenigstens diesen Nutzen zieht.
Oder zumindest gibt es ja auch Methoden, dass du quasi so Grasparkplätze,
wie sagen wir, so entweder so oder. Ziegel, das ist mein, ne? Genau, das ist mein Ansatz. Entweder sie werden vergattert, das ist jetzt auch schon in der Norm für die nächsten 5 bis 15 Jahre. Die da sind, aber die neu kommen, gegebenenfalls, wenn überhaupt noch, müssen das von vornherein haben. Dann würde man das mit Photovoltaik nutzen. Wenn das nicht ist, brauchst du Bäume und was das Verrieseln betrifft, das wird ja auch immer wichtiger, diese Gitterziegel, wo Erde und Gras dazwischen ist. Das läuft jetzt auch, nächster Punkt unter den Entsiegelungsprojekten, das geht schon dort, wo grüne Bürgermeister sind, gibt es ein paar in Österreich, wo man gerade mal angeschaut, in der Gemeinde Attersee, liegt natürlich am Attersee, der dortige grüne Bürgermeister hat das im Gemeindezentrum gemacht, das funktioniert, das ist hochstabil, nicht nur auf den Parkplätzen, sondern sogar auf den Fahrbahnen, wo vor dem Kindergarten eh nur ganz, ganz langsam gefahren werden soll, völlig tragfähig, und dort verrieselt das Wasser, selbst bei stärkerem Regen. Und so kann man das ewig weiterspülen. Und der letzte Punkt, den ich von dir gehört habe, der gilt natürlich erst recht, dass wir die Wirtschaft in den Regionen so organisieren, dass die Gemeinden miteinander arbeiten und nicht gegeneinander, dann hast du ein paar Industriezentren oder Gewerbezentren, natürlich braucht man das. Mhm. Es sagt ja keiner, nur wenn man für Bodenschutz ist, dass man gegen die Wirtschaft ist, ganz im Gegenteil, wir müssen es nur vernünftig und im Übrigen auch kosteneffizienter organisieren. Mhm. Das heißt, wir brauchen Gemeindeverbünde, die zusammenarbeiten und nicht die sich gegenseitig eben das Geld und Wasser abgraben.
Sag, warum?
Genauso gehört das gemacht.
Warum haben
und der
die
Druck eben, ist so groß, dass das kommen wird. Es wird kommen, weil die Bevölkerung zu 80-90% hinter dem Ziel steht.
Warum haben die Bauern eigentlich, diese Lobby der Bauern, so gegen das Renaturierungsgesetz gewettert? Oder ist das nur so eine Mär, die übertrieben wird? Das ist ja eigentlich, die Auswirkungen sind ja eine nicht so Dings, Anlegen von Blumenwiesen, brachliegende Felder wieder zu aktivieren, oder? Ich sehe das so richtig?
Ja.
Oder es ist eine nicht dieser Einschnitt, oder?
Gar nicht. Ich meine, das ist eine echte Kampagnenkiste, absichtliche falsche Information. Dieses Renaturierungsgesetz auf Unionsebene, wie gesagt, und in viele Länder wird das gebraucht, auch in Österreich, ist, was die Landwirtschaft betrifft, völlig auf der richtigen Seite, weil Ernährungssicherheit soll damit nicht sozusagen beschnitten werden, sondern sogar verstärkt. Warum im Übrigen? Das geht indirekt, weil durch die natürlichen Gebiete, die wieder verstärkt entstehen sollen, wieder viel mehr Insekten sein sollen, die dann aber wieder für die Bestäubung zuständig sind. Wir haben jetzt schon das Problem in den Obstregionen, dass das oft zu knapp wird. Ja, da schaue ich mir dann an, wie sage ich immer nicht, wie der Wirtschaftskammerfunktionär dann mit dem Bestäubungsstäbchen von Ast zu Ast hüpft.
Ökologisches Gleichgewicht.
Ja, genau, das ist einmal dort. In das Eigentum wird überhaupt nicht eingegriffen. Das ist alles eine freiwillige Geschichte und die Union würde das wie sonst auch, aber da besonders in hohen Prozentsätzen fördern, wenn es da was zu tun gibt. Und in Österreich scheint mir, damit wir es ein bisschen griffiger kriegen, das Wichtigste, die Wiederbelebung und das Platzgeben für die Flüsse. Wir haben als Alpenland natürlich ein paar Vorteile, aber ein paar Nachteile. Dieser Hochwasserschutz, der gehört so organisiert, dass die Flüsse wieder mehr Platz kriegen. Und damit haben wir auch mehr Tiere und Pflanzen dann dort. Mhm. Nur was lange, jahrzehntelang falsch passiert ist, verschärfte das Problem. Nicht nur, dass wir jetzt immer wildere Niederschläge haben, wie vorher beschrieben, aber durch diese Kanalisierung, Betonränder, geschottet, steigert sich ja die Hochwassergefahr massiv. Mhm. Und wenn wir da den Platz zurückgeben, dann kann man sehr, sehr viel gewinnen und da bist du in einer Win-Win-Situation. Mhm.
Und du findest nicht die Aktionen der Klimaaktivisten übertrieben, zu überzeichnet oder zu arg? Ich erinnere nur an Bilder anschütten.
Ja.
Du bist der Kunst-
ja,
und Kulturminister. Wie stehst du dazu?
Guter Punkt. Die Aktivistinnen generell, da gibt es ja verschiedene Formen, die unterstützen wir. Das ist schon gut, dass das sozusagen gemeinsam mit Fridays for Future hier das eine oder andere Projekt kritisch begleitet wird, und da gibt es schon auch einmal ein Protestcamp und so, das ist das eine. Das andere ist sich ankleben im Frühverkehr, wenn die Leute in die Arbeit fahren wollen, das ist schon ein Problem, finde ich, weil ich kann es abkürzen da an der Stelle. Einmal für die Aufmerksamkeitsökonomie oder ein paar Mal ist verteidigenswert sogar, aber dauernd, das führt dazu, dass man die Mehrheiten verlieren. Die dort dann, die gehen den Mehrheiten auf die Nerven, aber wir müssen Mehrheiten gewinnen, das ist entscheidend. Und letzter Punkt, Kunst und Kultur. Da habe ich von der ersten Sekunde weg eine eindeutige Meinung gehabt. Wir hatten ja in London das öfter gesehen, dann ist es in ein paar Weltstädten nochmal passiert, mit Bilder anschütten, und das halte ich für hochgradig daneben, weil da eine völlig falsche Aggression dargestellt wird. Das ist zwar besonders aufmerksamkeitserregend, ist aber gleichzeitig besonders abstoßend. Das kann es ja nicht sein. Das kann ich vielleicht einmal machen. In Österreich hat es das einmal gegeben. Was war die Konsequenz? Wir haben sofort alle Sicherheitsmaßnahmen erhöht für die Museen. Wir haben ja vielfach Kulturgüter, sehr schützenswerte. Und da habe ich denen aber schon vom ersten Tag weg ausgerichtet, das ist jetzt überhaupt nicht mehr nachvollziehbar, weil, wie gesagt, vom Kunstwerk, nehmen wir her, ja, von Van Gogh, nur von Van Gogh geht keine Gefahr fürs Weltklima aus. Ja. Und deshalb ist das völlig desorientierte Veranstaltung. Aber wir reden viel zu viel drüber. Und ich glaube, man sollte über die ehrlichen Klimaaktivistinnen reden und über die ehrlichen Bemühungen und die Chancen vom Klimaschutz, um Gottes Willen. Nicht immer alles nur so negativ sehen. Die Chancen vom Klimaschutz. Und gerade in Österreich ist für unsere Betriebe bzw. für unsere Forschung und Entwicklung ist so viel drinnen, auch für die Industrie. Und damit bin ich wieder bei den jungen Leuten, riesige Möglichkeiten für besonders stabile Arbeitsplätze, die in der Umwelttechnologie sind, die krisenresistentesten, und für besser bezahlte, weil dort hast du ein anderes Lohnniveau, sodass wir sagen dürfen, und das ist ja der Befund, die jungen Leute wollen doch ihr Geld mit Klimaschutz verdienen und nicht mit Naturzerstörung. Und da muss die Reise hingehen.
Sehr gut, sehr gut. Themenwechsel, wir könnten ewig über das Klima reden, hätte ich noch so viele Fragen. Asyl, läuft da was falsch bei uns mit der Asylpolitik? Ich erinnere jetzt nur an diesen Fall des Syrers, ich meine, man tut das immer so ungerecht, wie auch immer. Es gibt wahrscheinlich ein paar Fälle, dass es so passiert. Wie kommt da alleinerziehende Mutter dazu, die drei Kinder daheim hat, nicht weiß, wie sie das Geld herkriegen soll, und da zieht jemand zu, kriegt ein Kind nach einem anderen und kriegt Wohnbeihilfe, Sozialbeihilfe ohne Deckelung. Ich meine, ich war, glaube ich, mein ganzes Leben gedeckelt mit allen Dingen, und das passiert.
Ja, bleiben wir bei dem Punkt, weil sonst wird es ja gleich zu viel. Das ist für mich nachvollziehbar, das ist irritierend, wenn es da um ein paar tausend Euro dann geht in der Darstellung. Man muss aber Folgendes sehen, dass es hier in diesem Fall, der in Wien so besonders diskutiert wird, da gibt es, je nachdem, wie man es rechnet, 10 bis 12 Familien überhaupt und sonst nirgends in Österreich. Also damit man mal sehen, in welcher Dimension wir da sind. Das eine, wenn man das dann pro Kopf durchdividiert, geht es darum, dass da die Leute mit 400 bis 500 Euro leben müssen. Das ist also sicherlich nicht reich, sondern eher arm. So. Aber ich glaube, viele, auch die Wiener Grünen, sind da gesprächsbereit, was mögliche sozusagen Abschläge betrifft, wenn mehr Kinder sind. Nicht? Also das nennt man in der Fachsprache Degression. Das wird ja jetzt überall diskutiert. Aber in Wahrheit treffen wir ein paar Einzelfälle. Das muss man ehrlicherweise sagen. Jetzt drehe ich es mal um. Wir brauchen sowieso sowas wie Kindergrundsicherung. Und zwar für 10.000, um nicht zu sagen, über 100.000 Kinder, hauptsächlich für wen das wieder wichtig wäre, österreichische in Wahrheit. Und weil wir da schon noch sehr viel für ausgleichende Gerechtigkeit sorgen sollten. Die kann man und soll man auch unserer Meinung nach sehr stark mit sowas organisieren, dass es Kindergartenplätze gibt, günstiger oder gratis, dass dort ein Mittagessen gibt. Und wenn man das anrechnet auf diese Kindergrundsicherung und dann aber auch auf diese Beispiele, dann ist natürlich wesentlich mehr Sachleistung und wesentlich weniger Geld. Und das Tolle daran wäre, dass die Kinder ja viel schneller integriert werden würden, dass sie dort sich austauschen, in aller Regel Deutsch reden, mit den anderen, wenn das abgemischt ist, sie ein warmes Essen haben und diese ganze Integration ja von den jüngsten Lebensjahren weg ganz anders passieren würde. Also da muss die Reise hingehen und genau daran arbeiten ja einige, die Volkshilfe, um mal nichts Grünes zu nennen, aber doch wieder gemeinsam mit den Grünen, mit dem Sozialminister, mit Johannes Rauch, und die kennen die Projekte und da muss die Reise hingehen.
Aber ein bisschen träumen wird man wohl das dürfen. Also ich kann das sagen, aus der Praxis erzählen, ich habe viele Asylanten, da funktioniert es, aber ich habe auch welche, wo die Kinder daheim, also wo die Eltern nicht Deutsch sprechen, nicht ja. integrieren. Also und auch die, wie soll ich sagen, auch was an Schulangebot da ist. Bist du da dafür, dass man, wenn Leute ankommen oder Kinder ankommen, speziell, die auch in Flüchtlingslagern waren, zuerst einmal in eine integrative Schule, also nicht integrativ, sondern wieder mit den anderen ja. zusammen, also in eine Schule kommen und einmal ordentlich Deutsch lernen oder die Grundwerte?
Ja doch, aber die Frage ist auf welche Art und Weise. Wir waren ja gerade noch bei der Bekämpfung der Kinderarmut generell, aber da wird es natürlich besonders zutreffen mit diesen Leistungen, dann würden die ja im Kindergarten ja schon ganz anders aufgefangen werden und in diesem Sinne integriert. Das ist das eine, um das zu wiederholen. Das zweite ist Richtung Schule. Wir sind natürlich der Meinung, dass, und da hat es vielleicht das eine oder andere Umdenken tatsächlich gegeben, viel mehr, viel schneller in die Fähigkeit investiert werden sollte, dass alle möglichst schnell und möglichst gut Deutsch können. Pädagogisch ist nur umstritten gewesen, in welchen Klassenformen man das organisiert, aber dass das verstärkt passieren soll, ist klar. Im Übrigen haben wir jetzt in dieser Regierungsperiode für, und da kann man schon nachzählen, da wesentlich mehr in diese Deutschausbildungen reingegeben. Aber es ist, man muss immer noch da hinschauen und mehr machen. Es hat überhaupt keinen Sinn zu sagen, da gibt es überhaupt keine Probleme, gerade in so einem Großraum wie Wien, das ist völlig richtig. Nicht? Nur umgekehrt sollte man die Kirchen im Dorf lassen, beziehungsweise, wie man sagt, die Kinder nicht mit dem Bade ausschütten, weil wir ja an anderer Stelle zumindest, ich weiß schon, dass das nicht das Gleiche ist, aber in Wahrheit auch Zuzug brauchen für unsere Krankenhäuser, vor allem für die Pflege, aber auch Fachkräfte oder auch Tourismus und Gastronomie, ehrlicherweise. Möglicherweise auch aus anderen Ländern als aus der Europäischen Union. Und wir haben jetzt die Situation, dass wir vor lauter Kickelgeplärre und Festung Österreich und so weiter eine Stimmung haben, und das kann man sehen über die Nachbarländer, dass in dieses Anwerben von Kräften woanders besser gelingt als uns. Und dann hast du auf einmal erst wieder die gleiche Wirtschaftskammer da stehen, die sagt, da müssen wir viel mehr machen, wir brauchen die Leute auch aus anderen Ländern, nicht nur aus der EU. Und das ist dann schon eine Frage, wie Stimmung in einem Land ist. Das kann man nachmessen.
Ja, anderes Thema, Arbeitsmarktreform. Warum ist es das euch nicht gelungen? Das war ja ein wichtiges Thema, oder ist ein wichtiges Thema. Das ist an euch gescheitert.
Ja, das ist immer, die Frage ist immer, was scheitert oder nicht. Wenn der, mit dem ich ja mich gut austauschen kann, bekanntermaßen sogar und das schon länger mit dem Wirtschaftsminister, wenn er von der ÖVP diese Formulierung empfohlen bekommen hat, dann muss man sie nicht automatisch noch glauben oder übernehmen. Die Frage war ja, welche Arbeitsmarktreform, oder da bin ich schon auch dafür, nämlich flexibler zu werden, dass wir in der Summe die Gelder nicht streichen dort oder was, aber wenn es dann darum ginge, dass man je nach Verlauf am Anfang mehr hat, am anderen ein bisschen weniger, im Durchschnitt aber nicht, das ist ja wichtig, nicht? Dass es insgesamt zu keiner Kürzung kommt, weil im internationalen Vergleich sind wir bei den Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung heraus nicht vorn, da sind wir eher Mitte oder hinten, und diese Prozentquoten werden in der Praxis ja oft nicht erfüllt. Und das war das Einzige, da haben wir Arbeitslosengeld und Notstandshilfe, wo die ÖVP sich massiv geweigert hat, dass wir da eine Valorisierung reinbringen. Sonst waren wir da mega erfolgreich. Mhm. Also viele Sozialleistungen, die Kreisky eingeführt hat, dann hat es nur stagniert, ist sehr wohl mit der ÖVP, dann ist es gelungen, dass wir die automatisch an die Teuerung anpassen. Und das ist natürlich ein echter sozialpolitischer Meilenstein. Nicht so, aber das ist auch ein Arbeitsmarktthema zugegeben, nicht so in der Arbeitslosenversicherung und bei der Notstandshilfe, die dort dran hängt. Und was wir nicht wollten, ist massive Schlechterstellungen an einigen Stellen. Aber eine Reform, dass es mehr Anreize gibt, die halte ich selber für vernünftig. Aber wie gesagt, es ist so viel passiert und so viel gelungen in der Legislaturperiode, wird man halt, oder am besten, wir gehen wieder mit in der nächsten Regierungsverhandlungsrunde, das wieder aufnehmen können. Vorarbeiten sind ja da, nicht? Man muss mal schauen, wer sich da wie einigt. Ja.
So, noch ein Thema, Teuerung, Inflation. Gutscheinpolitik, diese Tröpfelpolitik, Klimabonus. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht den Klimabonus. Ich kriege jetzt wahrscheinlich, wie viel kriege ich überwiesen? 140 Euro. Ich höre es von meinen Mitarbeitern, die sagen, sie kaufen sich ein paar neue Schuhe. Falscher Ansatz. Warum macht man nicht eine Grundstrukturreform, Teuerung,
Deckeln? Der Klimabonus ist keine Teuerungsaktion, ich kann gerne darauf eingehen. Die Frage, wie man die Teuerung abfedert, war ja immer eine große und im Nachhinein würde ich vielleicht ein, zwei Sachen anders machen. Aber Österreich ist mal den Weg gegangen, gerade in der Energie, anders als andere Länder, weil es nicht anders geht. Wir sind mitten in Europa und haben unser Stromnetz in alle Richtungen offen. Da den Preis runter zu subventionieren von der Produktion weg, hätte bedeutet, dass man mit österreichischen Steuermilliarden die Strompreise von Tschechien, Bayern und was weiß ich wo bis Mitteldeutschland drauf subventionieren. Das kann es ja nicht sein. Ja? Also haben wir eine andere Stromkostenbremse eingeführt, die nur da hilft. So, die hat sehr gewirkt. Die war inflationsdämpfend, kostet aber was. Ist klar. Andere Beispiele sind, viele Abgaben in dem Bereich wurden gesenkt, kleinere halt, aber da kommt ganz schön was zusammen. Und was nicht so gelungen ist oder nur verspätet, aber selbst das hat jetzt im Mai, Juni, Juli gegriffen, auch eine Mitpreisbremse, ein Deckel, und da war die ÖVP, glaube ich, zu lange querliegend, finde ich, weil da hätte man können gleich im ersten Jahr reingehen, weil die Vermieter diese Kostenexplosion, was der Preisindex hergegeben hat, ja selber gar nicht hatten, sondern das verteilt sich über die viele Jahre, und so muss man das auch machen, man muss es glätten, dass die Mietanstiege flacher sind. Ja, das ist so, da geht es schon darum, dass man ökonomisch vernünftig agiert, aber auch natürlich das Soziale im Auge hat, und das kommt von dort. Aber da ist es im Wesentlichen ist es gelungen, die Kaufkraft zu erhalten oder zu stärken. Es gibt drei Länder in Europa, da gehört Österreich dazu, wo die Kaufkraft höher ist trotz Inflation. Das hört man nicht gerne in der Konkurrenz. Man kann sich ja nicht so viel darunter vorstellen. Aber entscheidend, gerade wenn ich nicht so viel Geld habe, ist ja, wie viel kann ich mir kaufen und nicht so, wie hoch die Inflation ist, die im Übrigen jetzt auch schon wieder beim europäischen Durchschnitt sich einpendelt. Und wir haben Länder gehabt mit geringer Inflation, aber da hat es keine Lohnerhöhungen gegeben in der Form und vor allem keine Steuersenkungen und das alles. Und die haben sie am Schluss weniger kaufen können als vorher. Das konnte ja nicht das Vorbild sein. Aber auf die Dauer muss es natürlich, wie der Ökonom sagt, ein gewisses Gleichgewicht her. Zum Klimabonus. Der hat ganz einen anderen Hintergrund. Da geht es ja darum, und das finde ich ja revolutionär, für das österreichische Steuersystem, dass vor allem die Luftverschmutzung, die CO2-Emissionen einen Preis kriegen. Und jetzt soll es aber nicht so sein, dass das einfach nur steigt, sondern es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zurückzugeben. Und trotzdem wirkt es lenkend, ja? Weil wenn die viel fossile Energie verbrauchen oder viel CO2 quasi in Firmen oder auch einzelne in Haushalten indirekt ausstoßen, dann zahlen die mal anständig mehr. Aber die Rückverteilung passiert pro Kopf. Das ist im Übrigen auch Umverteilung von oben nach unten. Das ist im Waldviertel im Übrigen 290 Euro. Da hast du bei einer vierköpfigen Familie, weil die es schwerer haben, auch mit den Autos und so, das ist bei einer vierköpfigen Familie fast 1000 Euro. Das sollte man nicht unterschätzen. Und in Wahrheit ist es zwar offensichtlich schwer nachvollziehbar, ich habe die Erfahrungen beim Zuhören auch, ich höre gern zu, aber vom Sozialen und vom Ökonomischen her ist das immer noch Best Practice in Europa. Ich war jetzt wieder in Berlin beim Habeck und beim Özdemir, Regierungskollegen, aber auch beim Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, beim Deutschen. Und die führenden Umweltökonomen und Ökonomen sagen dort und reden der Ampelregierung ein, macht es doch so wie in Österreich, weil irgendwie soll das Geld ja wieder zurückkommen. Wenn der CO2-Preis weiter steigt, wäre ja sonst nur die Belastung da. Und auf die Art und Weise kommt das Geld wieder zurück. Und so. Vor allem für die, die weniger haben, wird das durchaus eine gute Größe.
Danke, du hast mir das jetzt ausführlich erklärt, das verstehe sogar ich. Sag, Aussichten für die nächste Wahl, gut. Wir starten mit voller Kraft.
Wir haben eine Botschaft, die völlig klar ist und ein Angebot. Klimaschutz mit dieser ökonomischen Vernunft, wie versucht eben zu beschreiben, und soziale Absicherung gibt es nur mit Grün, Naturschutz sowieso. Und ich glaube, das ist ein ausreichend wichtiges Anliegen, dass wir da noch eine Aufholjagd starten können. Wobei ich auf die Umfragen, wie wir wissen, ja nie so viel geben, als wir damals die Wiederauferstehung, wie wir es damals nannten, bei euch im Kaffeehaus vorbereitet haben, waren wir bei 4% und ein paar Monate später waren wir bei 13, 14. Also wir nehmen es aber gern als Herausforderung, die Aufholjagd beginnt für Super. Den Klimaschutz.
Ich wünsche euch nur das Allerbeste.
Vielen Dank.
So viel Energie weiterhin. Du wirst uns erhalten bleiben, in irgendeiner Form. Und wir bewerben uns
ja alle für 5 Jahre im österreichischen Nationalrat. Es lebe der Parlamentarismus.
Und im Café Eile sehen wir uns wieder. Danke vielmals für das Gespräch. War sehr.
Danke auch. Ich freue mich auch schon wieder auf
Eile. Super, wunderbar. In meinem nächsten Podcast begrüße ich einen Vertreter der Freiheitlichen Partei, Norbert Nemeth, Clubpräsident. Freue mich auch drauf.
Eiles und die Abenteuer des Lebens. Der Podcast mit Gerd Kunze. Ungeschminkt, inspirierend und tiefgreifend.